Deutschlandfunk Kultur heute.
Der sichtbare Erlöser, er kommt in einer ärmlichen Krippe zur Welt. Ochs und Esel sind die Erfüllungszeugen der Schrift. So geschehen, als das Wort Fleisch wurde zu Bethlehem. Eine Luca-App oder ein Covid-Pass hat da noch keiner verlangt. Da macht es Sinn, zu Beginn dieser Ausgabe von Kultur heute einmal über Baumaterialien und über Architektur nachzudenken im abgelaufenen Jahr. Und das wollen wir tun mit einem Rückblick auf das Jahr. Der Neubau des Stadtarchivs Köln, er wurde im September gefeiert und erinnert zugleich an den Einsturz des Gedächtnishauses vor 12 Jahren. Die Flutkatastrophe im Ahrtal, die Olympischen Spiele ohne Publikum, die Berliner Enteignungsinitiative, die Architekturbiennale in Venedig, das Humboldt-Forum, das verteuerte Bauen und die soziale Frage des Wohnens. Das sind nur einige Stichworte für einen Rückblick auf die Architektur, den ich wagen will mit Nikolaus Bernau. Und ihn habe ich gefragt, was war in Ihren Augen die wichtigste Architekturentscheidung in Deutschland 2021?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass es eine sehr symbolische Architekturentscheidung gegeben hat. Es hat erstmal natürlich die großen Referenden gegeben in Berlin über die Enteignung von Wohnungsbauunternehmen, die ja politisch extrem auswirkungsreich sind und damit eben auch dann die Architektur sehr prägen werden. Und es hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegeben über die Mietpreisgrenzung. Aber Architektur symbolisch war, glaube ich, mit das Wichtigste der Baubeginn für das Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin auf dem Kulturforum. Und zwar einfach deswegen, weil dort ein Gebäude errichtet wird, das mit so ziemlich allem bricht, was derzeitig als das Wichtigste für die Zukunft betrachtet wird. Das fängt also mit dem Umweltschutz an. Es wird immens viel Land verbraucht. Es wird immens tief in den Wasserhaushalt eingegriffen. Es werden unglaubliche Mengen von Beton verbaut, was nur ein wirklich umweltgefährdender Baustoff ist. Aber es ist überhaupt nicht nachhaltig. Und genau Nachhaltigkeit ist aber das, was in der Architektur für die Zukunft gefordert wird. Und insofern denke ich, das ist wirklich ein Bau, über den wird man aus ganz anderer Perspektive auch in 20 Jahren noch reden.
Gibt es noch andere skandalöse bauliche Entwicklungen, die Ihnen einfallen?
Ja, man muss leider sagen, auch da wieder auf Berlin einzudreschen, ist zwar sehr leicht. Die Stadt hat in dem Falle damit gar nichts zu tun gehabt. Aber der Bund hat dort eben auch durchgesetzt, dass diese Einheitswippe gebaut wird. Auch dort eine Entscheidung, die alles andere als nachhaltig ist. Dort wird mit immensem Energie und Aufwand und Materialaufwand ein Denkmal in ein historisches Denkmal hineingepresst, das damit gleichzeitig zerstört wird und das gleichzeitig auch noch eine ganz wichtige historische Aussage hatte, nämlich über den Zustand des Ersten Reiches von 1871. Auch dort kommen diese ganzen Debatten zusammen, wie gehen wir mit Nachhaltigkeit um, wie gehen wir mit dem Anspruch des Staates um auf öffentlichen Raum, wie gehen wir mit öffentlicher Kritik und öffentlicher Debatte um. Und in allen diesen Fällen, sowohl beim Museum der Moderne als auch beim Einheitsdenkmal, muss man sagen, ist die Debattenlage ausgesprochen rückwärtsgewandt gewesen.
Der Zufall will, dass wir vor kurzem gemeinsam noch über die Schlosskuppel und die Inschrift auch gesprochen haben. Irgendwie scheint es da kaum jemand zu geben, der daran Anstoß nimmt oder auch, dass die Bundesstiftung für Baukultur da nicht irgendwie mal den Finger hebt und sagt, so geht's nicht.
Ja, das ist ein Kernproblem, denke ich, der Architekturdebatten in Deutschland in den letzten Jahren. Unter dem Einfluss der Postmoderne hat sich das alles irgendwie aufgelöst, dass man über die Bedeutung von Formen redet. Und heute scheint irgendwie jede Form irgendeine Bedeutung zu haben. Aber das stimmt natürlich nicht. Formen haben sehr spezifische Bedeutungen. Und wenn ich eben eine christozentrische Inschrift oben an eine Schlosskuppel nachmale, zudem historisch nicht korrekt, aber das lassen wir jetzt mal beiseite, aber wenn ich sie nachmale, dann hat das eben eine Bedeutung für das Gebäude unterhalb dieser Kuppel, das heißt für das Humboldt-Forum. Das gleiche ist mit dem Einheitsdenkmal, mit dieser großen Goldschüssel oder mit der sogenannten Scheune auf dem Kulturforum. So eine Scheune zwischen der Philharmonie und der Neuen Nationalgalerie und der Staatsbibliothek ist eben auch ein massiver Eingriff in einen Denkmalbestand. Und ich denke, darüber werden wir viel, viel mehr debattieren müssen in Zukunft, dass Formen auch Bedeutungen haben.
Gab es in Ihren Augen sowas wie den Bau des Jahres?
Also auf jeden Fall würde ich das Gasteig in München dazu rechnen. Also nicht nur deswegen, ich habe den Saal selber noch nicht gehört, weil er eine sehr gute Akustik bekommen haben soll. Das war ja immer die Hauptkritik an dem alten Gasteig-Saal, sondern weil man dort eben auch gezeigt hat, man kann auch ein nicht besonders geliebtes Gebäude der 1970er Jahre umgestalten, so dass es der Zukunft dienlich ist. Man muss nicht immer neu bauen. Dann, was ich sehr, sehr spannend fand, waren die Neubauten für Medien, die in diesem Jahr entstanden sind. Vor allem das Springerhof. Hochhaus oder Springer Haus von Rem Koolhaas in Berlin und von Snöhetter, das Gebäude für Le Monde in Paris, die beide eben gezeigt haben, ja, Medien brauchen auch einen Ort. Sie können nicht einfach nur ortlos hantieren, auch wenn sie jetzt im Internet agieren, sondern sie müssen tatsächlich ein Haus haben, um erkennbar zu bleiben. Und das ist eine hochinteressante Entwicklung.
Es war 1972, als Günter Behnisch das Glasdach fürs Münchner Olympiastadion schuf, was sicherlich eine Ikone ist. Das heißt, mit Olympischen Spielen sind auch immer Erwartungen an Architektur verbunden. Davon war aber dieses Jahr nicht die Rede, ne?
Davon war nicht die Rede, aber das war durchaus auch die große neue Entwicklung, die sich dort abzeichnet. In Tokio fanden diese Spiele ja im Wesentlichen in den Gebäuden der ersten Spiele aus den 60er Jahren statt. Das waren ganz, ganz tolle Bauten des Betonbrutalismus mit ganz phänomenal starken Formen auch, die eben auch damals gezeigt haben, Japan ist wieder ein Teil der westlichen Moderne. Und diese Bauten hat man einfach weiterverwendet. Man hat auch einige neue Anlagen gemacht, aber die waren nicht besonders prätentiös. Man hat sich da auch wieder sehr zurückgehalten, hat dann irgendwelche alten Hafenanlagen was reingebastelt und so. Und ich denke, das ist wirklich die Zukunft, wenn wir uns dann eben gleichzeitig angucken, was zum Beispiel auf der Architekturbiennale in Venedig gezeigt wurde, nämlich genau die gleiche Entwicklung. Haltet euch zurück, zieht euch zurück. Wenn wir auf diesem, als Menschen auf diesem Erdball überleben wollen, müssen wir uns zurückziehen und müssen weniger bauen und vorsichtiger bauen. Das ist die Zukunft, ganz klar.
Entspricht das einem internationalen Trend? Ich, während Sie gesprochen haben, musste ich so dran denken, viele Neubauten von Hochhäusern, das sind so vertikale Dörfer, begrünte, ne? So übereinandergeschichtete Baumkuchen. Ein einfaches Beispiel in Düsseldorf, eine der größten Einkaufsstraßen Deutschlands, da hat Ingenhofen das sogenannte Tal gemacht, eine 112 Meter grüne Fassade. Da tut sich doch was.
Da tut sich sehr viel. Also nicht nur in Düsseldorf, sondern da kann man zum Beispiel mal nach Singapur gucken. Man kann übrigens auch nach China gucken. China hat ja dieses große Problem, dass sie riesige Städte innerhalb von kürzester Zeit bauen müssen, weil die Bevölkerung so gewachsen ist. Oder eben gerade Singapur ist auch ein fantastisches Beispiel, weil es so wahnsinnig wenig Platz hat und dort eine ganz ökologische Stadt jetzt baut. Und zwar genau mit diesen Dauerthemen, wie verdichten wir den Baubestand, wie erhöhen wir ihn auch im Zweifelsfalle mit einem Hochhaus und wie benutzen wir dann diese neuen Gebäude zum Beispiel zur Energieproduktion, zur Produktion von Nahrungsmitteln, zur Produktion von frischer Luft, von Grünraum insgesamt für die Umgebung? Und da ist ganz, ganz viel Stoff in den letzten Jahren entstanden und vor allem auch im letzten Jahr, wo wir uns wirklich umgucken können, auch in Europa und sagen, hallo, da ist etwas abzusehen. Da können wir etwas lernen in Städten, die komplizierter aufgebaut sind als unsere, auch jünger aufgebaut sind und deswegen auch neue Entwicklungen schneller zulassen.
Der Neubau des Stadtarchivs in Köln wurde im September dieses Jahres begangen, erinnert zugleich an eine schmerzliche Wunde, nämlich den Einsturz des Archives vor 12 Jahren. Das zeigt auch, dass eine gewisse Sensibilität fürs Thema irgendwie noch immer nicht so richtig da ist, auch im Koalitionsvertrag nicht, oder?
Nein, im Koalitionsvertrag ist leider das Bauen bis jetzt doch wirklich sehr auf den Neubauaspekt konzentriert, wobei dieses Gebäude ist ja auch ein Neubaugebäude von Wächter und Wächter und das ist zweifellos auch eine der Bauten, an die man sich noch sehr lange erinnern wird und zwar einfach deswegen, weil er so unprätentiös ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, der allergrößte Teil des Kölner Stadtarchivs ist immer noch nicht zugänglich und ist schwer beschädigt und in diesem Gebäude wird eben auch klar gemacht, wie bedeutend sind Archivbestände für unser kollektives Gedächtnis.
Wir müssen am Ende unseres Gesprächs aber auch nochmal sagen, wen haben wir denn aus der Architekturwelt dieses Jahr verloren?
Ja, also auf jeden Fall den großartigen Ingenieur Jörg Schleich, der uns so viele tolle Brücken und Konstruktionen gebaut, der übrigens auch in München schon beteiligt war, dass man sich heute fragt, wo ist eigentlich dieses kulturelle Wissen geblieben, dass man mit Konstruktion eben wirklich auch dramatische Effekte erzielen kann. Dazu gehört Richard Rogers, der ja jetzt erst vor wenigen Tagen gestorben ist, der eben genau mit dem Centre Pompidou auch eines dieser Bauten gemacht hat, die gezeigt haben, Kultur muss nicht eine steinerne Fassade haben. Kultur kann ganz offen und dynamisch stattfinden. Luigi Snozzi ist schon ganz Anfang des Jahres gestorben, ein großartiger italienischer Architekt, der vor allem in den 1990ern bedeutend wurde durch seine Stadtplanungen, durch seine ganz feinsinnigen, sehr zarten Architekturen, sehr viel Stein auch. Es war sehr postmodern in vieler Beziehung gedacht und sehr rationalistisch, aber ganz tolle Bauten. Er ist eines der Opfer der Covid-19-Epidemie gewesen. Da muss man dann wiederum gleichzeitig auch dann denken, okay, es waren Leute, die wir jetzt verloren haben, aber wir hatten auch einen unglaublichen Eindruck in diesem Jahr, den Arc de Triomphe in Paris, als der eingepackt wurde und bei dem man wirklich das Gefühl hatte, also ich zumindest, Architektur kann wirklich richtig schweben, wenn sie entsprechend gemacht wird.
Sagt Nikolaus Bernau, mit ihm habe ich auf das Architekturjahr 2021 geschaut.